Ich darf mich Ihnen noch kurz vorstellen, es waren ja nicht alle gestern Abend hier. Mein Name ist Friedhelm Jung. Ich wurde 1958 im Bundesland Hessen in der Nähe von Marburg geboren, bin aber im Siegerland aufgewachsen. Und ich komme eigentlich, ja, so wie die meisten Deutschen, aus der Landeskirche, evangelisch-lutherische Landeskirche. Dort wurde ich als kleiner Säugling getauft, wie das bei uns Deutschen üblich war. Und später, nach der Konfirmation, hatte ich mit der Kirche nicht mehr viel am Hut. Es hat mich nicht interessiert. Ich sagte es gestern schon, ich lebte für den Fußball. Das war meine Leidenschaft. Borussia Dortmund war mein Verein. Und gestern haben sie wieder gewonnen oder vorgestern, verfolge ich heute noch immer ein wenig, aber mein Herz hängt nicht mehr so daran wie früher. Ja, und durch Gottes Gnade durfte ich dann als junger Mensch zum Glauben kommen, in einer freien evangelischen Gemeinde, in einem Jugendkreis dort. Ein Freund, mit dem ich Fußball spiele, der lud mich immer ein und ich ging da widerwillig hin, weil es mich eigentlich gar nicht interessierte. Aber irgendwann hat Gottes Wort mich doch getroffen. Der Heilige Geist arbeitete an mir und ich begriff, ich brauche einen Erlöser, ich brauche einen Retter, ich brauche jemanden, der mir meine Lebensschuld vergibt. Denn auch als 14-Jähriger hatte ich schon manche Böcke geschossen und musste Vergebung haben. Und die habe ich dann in Jesus Christus gefunden. Und dadurch wurde ich ein neuer Mensch, ließ mich taufen, wurde Mitglied in dieser freien evangelischen Gemeinde in Siegen-Geisweit, ein Vorort von Siegen, Stadtteil. Und ja, schon früh, so als 17-Jähriger, hörte ich den Ruf in meinem Herzen, du musst Pastor werden, du musst einmal das Wort Gottes verkündigen. So habe ich erst noch eine Ausbildung gemacht als Industriekaufmann, danach Theologie studiert und war dann insgesamt 11 Jahre Pastor in verschiedenen Gemeinden, zuletzt in der Freien Evangelischen Gemeinde in Stade bei Hamburg. Das liegt an der Elbe, so zwischen Cuxhaven und Hamburg gelegen. Es war eine schöne Zeit. Da sind unsere 3 Töchter geboren, inzwischen alle erwachsen. Ich war dort von 1990 bis 1996. Und 1996 fragte Heinrich Löwen, der das Bibelseminar Bonn damals gegründet hatte im Jahr 1993, der fragte mich an, ob ich nicht kommen könnte und am BSB unterrichten und einen Masterstudiengang aufbauen. Und so sind meine Frau, unsere 3 Kinder und ich dann runtergezogen nach Bornheim bei Bonn und seitdem unterrichte ich dort an der Bibelschule verschiedene Fächer wie Deutsch, Griechisch und Dogmatik, Konfessionskunde, Pastoraltheologie. Und wie eben gesagt, wir haben insgesamt über 1000 junge Leute gehabt, die sich dort haben ausbilden lassen und die heute ehrenamtlich in der Regel in Gemeinden mithelfen, im Predigtdienst, in der Jugendarbeit, Teenagerarbeit und so weiter und so fort. Bibelschulen muss man nicht unbedingt besucht haben, nein, man kann als Christ auch gut ohne Bibelschule leben, ganz ohne Zweifel, aber es ist ein Vorrecht und ein Geschenk, wenn man eine Bibelschule besuchen darf, denn sich 1 oder 3 Jahre ganz gründlich dem Studium von Gottes Wort zu widmen, das ist etwas Wunderbares. Man dringt dann tiefer ein in das Wort Gottes, auch wenn man die biblischen Grundsprachen lernt, Griechisch und Hebräisch. Sie wissen ja, die Heilige Schrift, das Alte Testament, ist eigentlich auf Hebräisch verfasst, das Neue Testament auf Griechisch. Und wenn man in eine Bibelschule geht und dort die Bibel studiert, dann lernt man auch diese beiden Sprachen. Euer Pastor, Bruder Jakob, hat zum Beispiel diese Sprachen auch gelernt. Und wenn man die kann, dann dringt man tiefer in die Bibel hinein und versteht viele Dinge noch besser. Und deswegen halte ich es für ein großes Vorrecht. Und für mich war es die schönste Zeit in meinem Leben, als ich Theologie studieren durfte, um die Bibel besser zu verstehen. Nicht jeder hat diese Möglichkeit, ich weiß. Aber nochmal, wir haben auch für die, die verheiratet sind, im Beruf stehen, Familie haben und die nicht nach Bonn ziehen können, wir haben die Möglichkeit, über eine Online-Schule einzelne Kurse zu belegen. Das kann man dann zu Hause machen am Computer. Und auch das, so sagen uns Die Studenten ist eine große Bereicherung. Wir haben da Leute von 20 bis 70 Jahren, die das machen. Manche noch in der Pension setzen sich hin und sagen, Mensch, jetzt habe ich endlich Zeit und kann einmal Gottes Wort genauer studieren. Die melden sich an zum Online-Studium und machen dann von zu Hause aus Bibelkunde, Neues Testament, Altes Testament, Hermeneutik, Homiletik und so weiter, die Kurse, die wir anbieten. Also vielleicht hat jemand Interesse, ja, ich möchte ein wenig schwärmen davon, damit auch der Funke überspringt und der eine oder andere vielleicht sagt, das könnte was für mich sein. Und ich melde mich an und lerne es so und verstehe dann auch die Heilige Schrift noch etwas besser. Ja, wir wollen uns heute Morgen dem Thema widmen, in der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Die schwierige Gratwanderung zwischen Anpassung und Absonderung. Ich habe alles, was ich heute Morgen weitergebe, auf den Folien. Wir werden nicht jede Bibelstelle lesen können. Das würde sonst zu lange dauern. Jeder, der das in Ruhe nochmal zu Hause nachlesen will, kann sich in der Technik diese PowerPoint holen. Durch einen Stick oder auch per E-Mail zuschicken lassen. Auch die 3 PowerPoints von gestern Nachmittag kann sich jeder holen und kann sie in Ruhe zu Hause lesen, sofern man eben Interesse daran hat. Nun aber zum Thema. Zunächst die Einleitung. Jeder Christ kann sein Leben in 2 Abschnitte unterteilen, vor und nach der Bekehrung. Vor der Bekehrung lebten wir ohne Gott und fragten nicht nach seinem Willen. Das war bei meinem Leben bei mir so, dass für mich eben Fußball im Zentrum stand und ich mich nicht um Gott gekümmert habe. Ich wusste wohl, es gibt einen Gott, daran habe ich eigentlich nie gezweifelt, ich war kein Atheist, aber ich ließ Gott einen lieben alten Mann sein, könnte man sagen. Praktisch war ich letztlich ein Atheist. Ich habe so gelebt, als gäbe es ihn nicht. Bei uns zu Hause wurde das Tischgebet gesprochen. Meine Mutter war eine fromme Frau, mein Vater war eher so wie ich. Er ließ aber auch mit sich beten, Tischgebet. Meine Mutter sprach das immer, so wie das in kirchlichen Elternhäusern üblich war. Sonntags ging man ab und zu auch in die Kirche, aber das war es auch schon. Ansonsten hatte Gott keinen Bezug zu meinem Leben. Er war fern einfach. Fußball war mein Leben, Schule lief nebenher. Und so ist es bei jedem Menschen im Prinzip gewesen. Denn wir alle, wenn wir heute Christen sind, wir alle hatten eine Zeit, wo wir keine Christen waren. Wir werden nicht als Christen geboren. Niemand wird als ein Kind Gottes geboren. Wir werden alle als Heiden geboren. Alle als Ungläubige geboren. Selbst wenn unser Vater ein Pastor war, das spielt keine Rolle. Wir sind zunächst einmal Ungläubige und deswegen gibt es im Leben eines Christen immer die Zeit vor der Bekehrung und dann nach der Bekehrung. Damals, also vor der Bekehrung, haben wir Freiheit rein individualistisch missverstanden und jeden religiösen Anspruch empört zurückgewiesen. Das tun die Menschen heute auch. Seit der Bekehrung ist Jesus die Nummer 1 und wir versuchen unser Leben nach seinem Willen auszurichten. Das war bei mir ganz konkret so, als ich mich dann bekehrte mit 14 Jahren, habe ich noch ein Jahr weiter Fußball gespielt, weil ich das immer noch gern spielte. Aber dann legte Gott seinen Finger darauf und sagte, Friedhelm, überleg mal, woran hängt dein Herz? Und dann merkte ich ganz deutlich, wie ich innerlich sagen musste, mein Herz hängt immer noch ein Stück weit am Fußball. Dann habe ich 2 Jahre lang ganz aufgehört, Fußball zu spielen. Ganz bewusst eine Distanz genommen dazu. Und habe gesagt, Herr, du hast mir alle meine Schuld vergeben. Durch dich bin ich ein Kind Gottes. Habe ewiges Leben durch dich. Du sollst jetzt die Nummer 1 sein. Und seitdem ist es auch so gewesen. Ich habe dann später wieder angefangen, so hobbymäßig ein bisschen zu spielen. Aber mein Herz hing seitdem nicht mehr am Fußball, sondern Jesus war Nummer 1. Fußball ist nichts Schlechtes an und für sich. Man darf Sport treiben, auch als Christ. Man darf ein Hobby haben. Keine Frage, es ist an und für sich nichts Schlechtes. Schlecht wird es immer dann, wenn das Herz daran hängt. Martin Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das kann das Geld sein, Das kann deine Frau sein, das können deine Kinder sein, das kann deine Segeljacht sein, das kann dein Häuschen sein, der Urlaub sein, was weiß ich was. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Bei mir war es der Fußball. Ich habe ihn bewusst abgelegt und habe gesagt, Herr, du bist jetzt mein Gott und nicht mehr irgendetwas Weltliches. Jesus soll Nummer eins sein. In der Praxis gibt es dabei manchmal Probleme. Wir fragen uns, wie weit darf man sich der Welt anpassen, beziehungsweise wo haben wir uns abzusondern? Etwa darf ein Christ ins Kino, in die Disco oder ins Fußballstadion gehen? Bielefeld ist ja hier auch in der Nähe. Die waren früher auch mal der ersten Fußball-Bundesliga, sind, glaube ich, jetzt in die zweite abgerutscht. Aber ich weiß, in Bielefeld gibt es viele begeisterte Fußballfans. Ist das was für Christen? Dürfen wir da hingehen? Darf ein Christ Alkohol und Nikotin konsumieren? Oder ist das verboten? Das sind Fragen der Gratwanderung. Was dürfen wir? Was dürfen wir nicht? Damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Der erste große Punkt heißt, aus der Welt erwählt. Jesus hat die Christen aus der Welt erwählt. Wer seine Bibel dabei hat, den bitte ich einmal, das Johannesevangelium aufzuschlagen. Wir werden heute Morgen eine ganze Reihe von Bibelstellen miteinander lesen, damit wir auch sehen, das, was hier gesagt wird, bezieht sich auf das Wort Gottes und das sind nicht die Gedanken irgendeines Predigers. Johannes Kapitel 15, Vers 19. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Merken wir und hören wir? Jeder, der ein Eigentum Jesu Christi ist, ist aus dieser Welt, aus der Zahl der Ungläubigen auserwählt worden. Auserwählt heißt, wir sind für Gott abgesondert. Wir gehören auf seine Seite. Und das verstehen oft die Weltmenschen nicht. Sie spüren, wir sind irgendwie anders. Manchmal spotten sie über uns, lächeln über uns. Manchmal begegnen sie uns auch mit offenem Hass. Jesus hat das vorhergesagt. Wundert euch nicht darüber. Die Welt hasst euch. Die Erwählung ist ein Geheimnis, vergleichbar mit den zwei Naturen in Jesus. Jesus war ja Mensch und Gott in einer Person. Nicht 50-50%, sondern 100-100%. Das kann man nicht verstehen. So wie auch das Wort Gottes, die Bibel, Gottes Wort und Menschenwort in einem ist. Kann man auch nicht verstehen. Und trotzdem ist es so. Gottes Wort und Menschenwort und gleichzeitig unfehlbar, ohne Irrtum. So war Jesus Gott und Mensch in einer Person, ohne Sünde, ohne Fehler. So sind Christen von Gott erwählt. Und doch haben sie sich für ihn entschieden. Ein Geheimnis. Wir sind von Gott erwählt worden vor Grundlegung der Welt. Und doch haben wir uns entschieden mit unserem Willen für ihn. Auf den ersten Blick erscheint dies als ein Widerspruch, doch man hat hier komplementär, das heißt, sich ergänzend zu denken, so wie Licht, Welle und Korpuskel sein kann, was logisch nicht zusammenpasst, so gehören zur Erwählung Gottes Handeln und des Menschen Tun zusammen. Wer Physik in der Oberstufe oder im Studium gelernt hat, der weiß, Licht ist ein Phänomen. Die Physiker haben jahrelang darüber gestritten, was ist Licht eigentlich? Ist Licht Welle oder ist Licht Korpuskel, kleinstes Teilchen? Und haben immer gesagt, Licht kann entweder nur das eine sein oder das andere. Bei Versuchen aber hat man x-mal festgestellt, Licht ist beides. Dann hat irgendein Physiker gesagt, wir müssen akzeptieren, dass Licht sowohl Welle wie Korpuskel ist. Wir müssen komplementär denken. Und so ist es in der Heiligen Schrift auch. nicht in einem Entweder-Oder, sondern in einem sowohl als auch. Wir sind sowohl erwählt vor Grundlegung der Welt, als auch wir müssen uns entscheiden für Jesus. Tut Buße und bekehrt euch. Beides gehört zusammen. Gott hat uns erwählt, damit wir als Licht und Salz in dieser Welt wirken. Gestern Abend habe ich noch in eurem Heft gelesen vom letzten Jahr, da habt ihr genau dieses Thema auch ins Zentrum gerückt. Die Gemeinde soll Licht und Salz sein in dieser Welt. Das ist unsere Aufgabe. Salz konserviert ja, macht etwas haltbar. Wenn Christen nicht in der Welt wären, hätte Gott die Welt längst vernichtet. Aber weil Christen hier sind und diese Welt konservieren, gibt es noch diese Welt. Zugleich sollen wir als Licht leuchten, damit andere Menschen auf Christus aufmerksam werden und zum lebendigen Glauben an ihn finden. Wir hörten eben von einer Frau, die sich vergangene Woche bekehrt hat. Sie ist wahrscheinlich hier im Gottesdienst öfters gewesen, hat von Jesus gehört, hat in ihrem Herzen verstanden, ich muss an Jesus glauben, ich muss mich ihm zuwenden, ich muss meine Schuld vor ihm bekennen, hat dies getan und ist ein Kind Gottes geworden. Wir sind erwählt worden, um heilig und untadelig zu leben, so sagt es der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Wir sollen Zeugen Christi sein und das Evangelium verkündigen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 heißt es, dass wir bereit sein sollen zur Verantwortung gegenüber jedermann, der einen Grund für die Hoffnung sucht, die in uns ist. Wir haben als Christen Hoffnung. Wenn unser Nachbar uns fragt, warum hast du diese Hoffnung? Warum gehst du sonntags immer in den Gottesdienst? Dann sollen wir bereit sein, das zu erklären und zu sagen, mir ist Gott begegnet, mir ist Jesus begegnet. Er ist mein persönlicher Herr, er hat mir meine Schuld vergeben, er hat mir Lebenssinn und Hoffnung gegeben. Ihn liebe ich. Ich sagte es gestern schon, wir müssen nicht predigen durch diese Welt ziehen, aber wir sollen Zeugnis geben können. Zeugnis durch unser Leben, Zeugnis durch unsere Worte. Wenn wir wirklich christlich leben, dann stellen wir in dieser Welt eine Alternativkultur dar, weil wir anders sind als die Mehrheitsgesellschaft. Punkt 2. Wir sind in die Welt gesandt. Gott könnte uns aus der Welt wegnehmen, doch er lässt uns ganz bewusst hier, um unseren Auftrag zu erfüllen. Im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 15, sagt der Herr Jesus, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Aus der Vergangenheit kennt jeder Mönche und Nonnen. Mönche und Nonnen in der katholischen Kirche, die sind aus der Welt rausgegangen und sind hinter die Klostermauern gegangen. Sie dachten, dort können wir besonders heilig leben. Dort erreicht uns die Sünde nicht. Weit gefehlt. Die Sünde ging mit hinter die Klostermauern. Oft sind da die schlimmsten Sünden passiert. Jesus lässt uns nämlich bewusst in der Welt. Er will uns nicht aus der Welt rausziehen, sondern er sagt, ihr sollt in der Welt leben und sollt in der Welt Licht und Salz sein. Deswegen sind wir hier. Deswegen haben wir hier einen Auftrag. Wir sollen seinen Namen groß machen. Wir sollen ihn verkündigen und sollen Zeugen von ihm sein. Wir sind Fremdkörper in der Welt und werden auch als Fremde von den Ungläubigen wahrgenommen. Petrus spricht über diesen Sachverhalt im 1. Petrusbrief und das sind wichtige Verse, die wir auch einmal kurz aufschlagen wollen. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11 lese ich einmal vor. Da heißt es, 1. Petrus 2, Vers 11. Moment, 1. Petrus 2, Vers 11. Doch, hier ist es richtig. Nein, das ist nicht der richtige Vers. Jetzt bin ich, Moment. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind. 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt und sollen das, was die Ungläubigen tun, die in Sünden leben, nicht tun. Und wenn wir das nicht tun, dann widerfährt uns das, was in 1. Petrus 4, Vers 4 steht. Die Ungläubigen verstehen es nämlich nicht. Da heißt es, die Ungläubigen befremdet es, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und sie lästern euch. Das ist das, was wir erfahren. Wenn wir klar nach dem Willen Jesu Christi leben, dann reagieren die Ungläubigen mit Unverständnis, manchmal mit Kritik und manchmal sogar mit Lästerung. Gehen uns aus dem Weg, mobben uns, weil wir Christen sind. Das ist eine Erfahrung, die die christliche Gemeinde vor 2000 Jahren schon gemacht hat. Und durch die ganze Zeit der Kirchengeschichte haben echte Christen das immer und immer wieder erfahren müssen. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich meine Ausbildung als Industriekaufmann machte, kam ich in den Einkauf und mein Vorgesetzter war ein Herr Schulte. Ich kam eigentlich gut mit ihm aus, aber eines Tages sagte er mir, Herr Jung, wenn jetzt jemand anruft, dann sagen Sie ihm, Schulte ist nicht da. Ich habe nämlich jetzt keine Zeit, einen Telefonanruf anzunehmen. Ich war damals Christ. Ich schaute ihn mit großen Augen an und sagte, Herr Schulte, Sie sitzen doch vor mir. Ich kann doch nicht sagen, Sie sind nicht da. Dann schaute er mich mit großen Augen an. Was wollen Sie damit sagen, Herr Jung? Ja, ich kann nicht lügen. Ich würde ja lügen, wenn ich das sagen würde. Ist doch nicht in Ordnung, oder? Ja, haben Sie eigentlich recht. Aber ich will jetzt nicht gestört werden. Ich sage, finden wir einen Kompromiss. Ich kann ja sagen, Herr Schulte ist zurzeit stark beschäftigt. Er wird Sie später zurückrufen. Ist das in Ordnung? Ja, das ist auch in Ordnung. Dann machen Sie das so. Krummelte ein bisschen vor sich hin, aber ließ das dann zu. Ich war froh darüber. Ich dachte schon, oh weh, hoffentlich gibt das kein Nachspiel. Das ging gut aus. Er hat das akzeptiert und wir kamen auch weiterhin gut aus. Das kann aber auch nach hinten losgehen, wenn man sich als Christ zu erkennen gibt und zum Beispiel sagt, ich lüge nicht. Heute ist es gang und gäbe zu lügen, auch im Geschäftsleben, leider. Im Alltag, selbst am Bibelseminar habe ich das schon erlebt, dass Studenten mich bei der Klausur betrogen haben. Ich werde nicht vergessen, vor Jahren war ein Student bei der Griechisch-Klausur. Ich wunderte mich schon über die gute Note, die er ablieferte, gab ihm die Klausur zurück. Und ein paar Tage später kam er ganz zerknirscht ins Büro, sagte, Bruder Jung, ich muss zugeben, ich habe abgeschrieben. Ich hatte nicht fleißig gelernt, ich hatte einen Spickzettel gemacht und dann habe ich abgeschrieben. Das war Betrug. Ich habe ihm gesagt, lieber Bruder Johann, du weißt, dass das nicht in Ordnung ist. Ja, ich weiß das. Dann lass uns beten und Buße tun und dann vergebe ich dir und du schreibst die Klausur nach. Dann hat er das so gemacht. Die Versuchung ist groß, nicht wahr? Das kennen wir alle. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gelogen in irgendeiner Situation. Aber das sollen wir nicht tun. Wir sollen in dieser Welt eine Alternativkultur leben, indem wir ehrlich, aufrichtig, geradlinig, redlich sind. Das ist Gottes Wille für einen jeden von uns. Und wenn wir das tun, müssen wir uns auf Widerstand gefasst machen. Sollen wir uns gar nicht wundern, das ist normal. Die Welt versteht das nicht, wir sind Fremdkörper. Als Christen sollen wir heilig leben, weil Gott auch heilig ist. Heilig bedeutet abgesondert vom Bösen, abgesondert von der Sünde. Wer heilig lebt, steht auf der Seite Gottes. Weil Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein und sollen die Sünde meiden. Einen großen Weg an der Sünde vorbei. Wer heilig lebt, meidet die Sünde und lebt nach Gottes Willen. Wie aber können wir auf der einen Seite abgesondert von der Sünde leben und auf der anderen Seite die Ungläubigen erreichen? Das fragen immer wieder Gemeinden und auch manchmal die Studenten. Zunächst gilt es festzustellen, dass das heilige Leben eine Art Schutzanzug ist, um in der gottlosen Welt nicht unterzugehen. Wir kennen dieses Beispiel, das hörte ich einmal oder las es irgendwo, wenn ein Feuerwehrmann jemanden aus einem brennenden Haus retten will, braucht er einen Schutzanzug, um sich selbst vor der Gefahr zu schützen. Wissen wir alle, die haben bestimmte Anzüge und so gehen sie dann in die Häuser hinein und holen die Leute raus, die da noch drin sind. In gleicher Weise brauchen wir Christen einen Schutzanzug in dieser Welt. Und dieser Schutzanzug ist das heilige Leben, ist das Leben nach dem Willen Gottes. Das ist für uns wie ein unsichtbarer Anzug, der uns umgibt, wie ein Feuerwehrmann einen Schutzanzug trägt. Der Schutzanzug, den Gott uns Christen gegeben hat, das ist die Heiligung, das heilige Leben, das Leben nach dem Willen Gottes, nach den Geboten Gottes. Dass dieses Leben nach den Geboten Gottes bewahrt uns vor dem Absturz, bewahrt uns vor der Sünde. Ich erlebe immer wieder so eine Diskussion mit jungen Leuten, die sagen, ach, die Gebote, das sind doch Spaßbremsen, Spaßverderber. Wenn ich mich an die Gebote halte und nicht leben kann, wie es mir in den Sinn kommt, dann wird mir doch der Spaß am Leben genommen. Wer so denkt, hat nichts kapiert, wirklich nichts kapiert. Gott will uns nicht den Spaß am Leben nehmen. Die Gebote sind vielmehr Lebenshilfen. Man kann sie vergleichen mit Leitplanken. Leitplanken auf der Straße wollen uns auch das Fahren nicht verleiden und uns nicht den Spaß am Autofahren nehmen, sondern Leitplanken wollen uns helfen, nicht abzustürzen, nicht in den Graben zu fallen. Vorgestern war ein Bus in Thüringen abgestürzt. Es war keine Leitplanke an der Straße, es war glatt in den Graben, zwei tote Kinder und noch etliche Schwerverletzte. Leitplanken bewahren unser Leben. Die Gebote Gottes bewahren genauso unser Leben. Es sind Lebenshilfen. Keiner denke, es seien Spaßbremsen. Es ist Dummheit. Wie sollte der Schöpfer uns die Freude am Leben verkraulen wollen? Wird er nie wollen. Er hat uns ja schließlich geschaffen. Er will, dass wir Freude haben im Leben. Diese Freude aber werden wir dann haben, wenn wir seine Gebote befolgen. Psalm 119 sagt das so schön in ganz vielen Versen, dass die Freude am Leben dadurch kommt, wenn wir die Gebote Gottes einhalten. Wenn wir in seinen Ordnungen wandeln, in seinen Satzungen leben, dann wird unser Leben gelingen. Es mag sein, dass wir auf Ungläubige manchmal etwas freudlos und spröde wirken, weil wir bei Trinkgelagen oder bei Partys nicht mitmachen. Es mag auch sein, dass unsere Kinder nicht verstehen, warum wir bestimmte Mode- und Kleidungsstile ablehnen. Doch ist es nötig, uns selbst und unseren Nächsten immer wieder deutlich zu machen, dass wir diesen Verzicht keineswegs gezwungen auf uns nehmen. Vielmehr verzichten wir gerne auf viele Dinge, die für andere Menschen als unverzichtbar gelten, weil wir wissen, dass diese Dinge schädlich sind. Und das muss man auch den Kindern, den Jugendlichen, den Heranwachsenden immer wieder deutlich machen. In eine Disco zu gehen, ist schädlich. Da lernst du Dinge, da siehst du Dinge, die für dich nicht nützlich sind. Da tust du Sachen, zum Beispiel Alkohol trinken, vielleicht sogar Drogen nehmen. Da tust du Sachen, die dich zerstören, die dich schädigen. Deswegen geh diesen Weg nicht. Halt dich ferne davon. Wir verzichten bewusst darauf, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu uns selbst, damit wir uns nicht schädigen. Wer ist so dumm und schädigt sich selbst? Es gibt Menschen, die das tun, leider. Ja, aber ein kluger Mensch schädigt doch nicht sich selbst, sondern er verhält sich so, dass er einigermaßen gesund bleibt, dass er seinen Lebensweg gut gehen kann, arbeitsfähig bleibt, studierfähig bleibt und so weiter und so fort und hält Dinge von sich ferne, die sein Leben krank machen. Und deswegen sollten wir schon aus Einsicht heraus solche Dinge wie Diskotheken, wie Nikotin, wie Alkohol und so weiter meiden, denn sie helfen uns nicht, sondern sie schaden uns. Gottes Gebote wollen uns schützen und wollen uns helfen, dass unser Leben gelingt. Wenn wir nun nicht auf eine Karnevalsveranstaltung, etwa im Rheinland gibt es das ja laufend, diese Karnevalsveranstaltungen, wenn wir also nicht zu einer solchen Veranstaltung oder auch nicht zur Disco gehen, weil wir wissen, dass dies für uns schädlich ist, dürfen wir dann, so fragen mich manchmal Studenten, dürfen wir dann dorthin gehen, wenn wir Nichtchristen mit dem Evangelium erreichen wollen? Jugendliche haben diese Gedanken manchmal, sagen, ja, aber wir müssen doch irgendwo die Gottlosen erreichen und dann muss ich zu ihnen gehen. Und die Gottlosen finden sich halt in der Disco und dann sage ich ihnen da das Evangelium und gehe dorthin zu ihnen. Ist das unser Auftrag? Grundsätzlich gilt, wir sollen nicht dort sitzen, wo die Spötter sitzen, so sagt es Psalm 1, Vers 1. Und wir sollen die Welt nicht lieb haben und uns der Welt nicht gleichstellen. Diesen Vers möchte ich auch vollständig einmal mit euch lesen, aus dem 1. Johannesbrief 2, Vers 15 und 16. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Johannes sagt ganz deutlich, unser Auftrag als Christen ist es nicht, an den Begierden dieser Welt teilzuhaben. Wir sollen uns im Gegenteil davon zurückziehen, davon absondern. Es ist nicht unser Auftrag, gottlose Filme uns anzugucken, in die Disco zu gehen oder in Fußballstadien mit den Fußballfans zu krölen. Das ist nicht unser Auftrag, da ist nicht unser Platz. Wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Menschen für Jesus erreichen zu wollen, hat also eine Grenze. Die Grenze liegt dort, wo wir uns als Christen verbiegen und in sündige Verhaltensweisen geraten würden. Ich darf dem Trinker kein Trinker werden, um eben diesen Trinker zu erreichen. Nicht wahr? Ich darf dem Drogensüchtigen kein Drogensüchtiger werden, um ihn zu erreichen. Es wäre ein grobes Missverständnis. Paulus hat mal gesagt, ich bin den Juden ein Juden und den Heiden ein Heide geworden, um sie zu erreichen. Und dann sagen manche Christen, ja, und so gehe ich in die Disco und tanze mit den jungen Leuten und will sie auf diese Weise erreichen. Nein, das geht nicht. Das wird schief gehen. An dieser Stelle begibst du dich auf ein sündiges Terrain und wirst am Ende vom Bösen selbst gepackt und abgezogen werden von der Wahrheit. Auch bringt es meist überhaupt nichts, Menschen dort mit dem Evangelium erreichen zu wollen, wo sie sich mit Alkohol oder lauter Musik betäuben. Es ist nicht der Ort, in einer Diskothek Menschen für Jesus zu erreichen oder in einem Fußballstadion, wo gekrölt wird. Es ist nicht der Platz, wo wir Menschen erreichen können. Dabei müssen wir auch akzeptieren lernen, dass viele Zeitgenossen von Gott und Jesus einfach nichts wissen wollen. Wir müssen die abweisende Haltung vieler Menschen schweren Herzens respektieren. Ich denke, Sie haben, oder nicht alle, aber manche von Ihnen haben auch schon die Erfahrung gemacht, man lädt die Nachbarn ein in die Gemeinde und man tut dies einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, aber die Nachbarn reagieren einfach mit Ablehnung. Sie haben kein Interesse. Dann muss man das zunächst mal akzeptieren. Wir beten weiter für diese Menschen. Vielleicht kommt Gottes Stunde für sie noch später. Aber momentan ist es eben noch nicht so weit. Ein Christ hat einmal gesagt, wir werden den Strom des Verderbens nicht aufhalten können, aber Einzelne aus ihm zu retten, das ist unsere Aufgabe. Ein kluger Satz. Wir werden den Strom des Verderbens nicht aufhalten können. Aber Einzelne aus diesem Strom zu retten, das ist unsere Aufgabe. Das heißt mit anderen Worten, es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir die Welt christlich machen könnten. Manche Theologen wollen das. Sie wollen die Welt christlich machen. Sie wollen die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern. Das gelingt nicht. Wir sollen Zeugen Jesu sein und sein Evangelium verkündigen. Bekehren können nicht wir die Menschen, das muss Jesus tun. Wir sind nur Hinweisschilder, Hebammen. Die Wiedergeburt ist ein Werk des Heiligen Geistes, die kann ich nicht machen. Wir können Menschen nur von Jesus sagen, ihnen das Evangelium weitergeben, für sie beten. Aber der Herr führt Menschen zum lebendigen Glauben. Er verändert Herzen, nicht ich. Und er wird immer wieder Einzelne zum Glauben rufen. Das erleben wir in unseren Gemeinden, das erlebt ihr hier in Barntrupp, wie der Herr Menschen zieht, die unter das Wort kommen und die zum Glauben an Jesus finden. Grundsätzlich sollten wir uns als Christen also von Orten fernhalten, wo die Sünde regiert. Da ist nicht unser Platz. Nicht mit dem fadenscheinigen Argument, ich will die Unbekehrten da erreichen, an einen solchen Ort der Sünde gehen. Es wird uns schaden und die Ungläubigen werden wir nicht kriegen. Doch sollte Gott jemandem von uns ausdrücklich den Auftrag geben, unter, sagen wir, Karnevalisten oder Disco-Besuchern zu missionieren, so können wir dorthin gehen, doch nicht zum Vergnügen, sondern zur Mission. Die entscheidende Frage lautet immer, was würde Jesus tun? Jesus hat sich an die verschiedensten Orte und Brennpunkte der Gesellschaft begeben, doch nie, um sich dort zu amüsieren, sondern immer, um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Das tat er. Er wurde eingeladen von Zöllnern, von Sündern. Er ging zu ihnen hin, aber er rief sie zur Umkehr, zur Buße und ließ sich nicht von ihnen auf ihren falschen Weg ziehen. Ich hörte einmal von einer Frau, einer Diakonisse. Diakonissen, das sind sozusagen ja, evangelische Nonnen, könnte man vielleicht sagen. Sie haben auch so ein langes schwarzes Gewand, so ein weißes Häubchen. Hier oben gibt es auch in der Nähe von Osnabrück ein Diakonissenmutterhaus. Und diese Frau spürte eines Tages den Ruf Gottes, geh nach Köln und arbeite dort unter Prostituierten. Und sie ist dahin gegangen und hat diesen Frauen, die von Männern ausgebeutet werden, die Liebe Jesu nahegebracht. Solches gibt es, ja, solche Berufungen gibt es. Von ganz bestimmten Personen, die der Herr für ganz bestimmte Aufgaben beruft. Dort in diesen Pfuhl der Sünde zu gehen. Sie als Frau konnte das machen. Ein Mann würde nie diese Berufung bekommen. Das wäre nie die Aufgabe eines Mannes. Aber sie als Frau konnte das tun. Und mit ihrem langen schwarzen Gewand hatte sie ja einen doppelten Schutzschirm neben dem heiligen Leben. Zusätzlich dieses äußere Zeichen, dort kann ich dienen. Und sie ist vielen Frauen zum Segen geworden. In Hamburg auf der Reeperbahn im Rotlichtviertel ist die Heilsarmee aktiv. Die Heilsarmee, deren Stichworte lauten Suppe, Seife, Seelenheil. Das bringen sie den Menschen. Suppe, also etwas zu essen, Seife, sie gehen zu den Obdachlosen, die oft schmutzig sind, bieten ihnen eine Dusche an, frische Wäsche, Seelenheil, die Botschaft von Jesus. Sie gehen dorthin und missionieren, oft mit den Gitarren, gehen sie in die Kneipen, in die Bordells hinein und verkündigen von Jesus. Gott hat ihnen diesen speziellen Auftrag gegeben, dann ist es okay. Aber dazu bedarf es einer ganz speziellen Berufung. Das ist nicht der regelmäßige Auftrag von uns. Natürlich gibt es auch Aktivitäten der Ungläubigen, die nicht von vornherein als sündig zu bezeichnen sind. Ein Christ kann ohne Probleme Mitglied in einem Schachverein oder in einer Wandergruppe werden. Dort herrscht nicht die Sünde, sondern das sind neutrale Aktivitäten, Hobbys. Und dort kann man als Christ ein Zeugnis sein für die Menschen, mit denen man zusammen etwa wandert oder zusammen Schach spielt. Aber auch dort sollten wir stets den Auftrag Jesu im Blick haben, Menschen von ihm zu erzählen. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen Menschen auf Christus hinweisen, egal wo wir sind und was wir tun. Punkt 3. in der Welt bewahrt. Seit dem Sündenfall ist die Welt nicht fromm, sondern gottlos. So sagt es Johannes einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Mit Klarheit bezeugt dies das Neue Testament. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse und das, was in der Welt passiert, ist häufig vom Bösen geprägt. Wir sind umgeben von Lügnern, Korrupten, Dieben und Unzüchtigen. Die Ungläubigen befinden sich im Einflussbereich des Satans und machen den Gläubigen das Leben oft schwer. Darum bittet Jesus um Bewahrung für seine Nachfolger. Im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, sagt der Herr: Ich will nicht, Vater, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern bewahre sie in der Welt. Jesus sendet uns in die Welt hinein. Wir sollen Evangelisation durchführen, ob im Zelt oder hier im Gemeindehaus. Wir sollen Zeugen Jesu sein, denn Jesus sendet uns. Und er gibt uns die Zusage, dass er uns bewahrt. Er ist mit uns, er hält seine Hände über uns und lässt uns in dieser gottlosen Welt bewahrt sein vor den listigen Anläufen des Teufels. Wir haben die große Zusage Jesu, dass uns keine Macht aus Gottes Hand reißen kann. So heißt es in Johannes 10, Vers 29, nichts kann euch aus meines Vaters Hand reißen. Was für eine wunderbare Zusage. Nichts kann euch aus meines Vaters Hand reißen. Höchstens wir selbst könnten nicht mehr Jesus nachfolgen wollen, aber keine andere Macht kann uns aus des Vaters Hand reißen. Daher brauchen wir weder vor dem Teufel noch vor den Ungläubigen Angst zu haben. Einzig darauf müssen wir achten, dass wir eng bei Jesus bleiben. Der Herr sagt in Johannes Kapitel 15, wir sollen am Weinstock ganz eng bleiben, mit dem Weinstock verbunden bleiben. Die Rebe kann nur Frucht bringen, wenn sie am Weinstock ist. Und so sollen wir ganz eng bei Jesus bleiben. Nur so können wir in dieser Welt Frucht bringen, können den Menschen Gutes erweisen. Eng bei Jesus zu sein, das heißt, die 5 Gs zu beachten, die hatten wir gestern schon mal ganz kurz. Die 5 Gs, Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft, das Abendmahl und auch der Gehorsam. Das sind die 5 konstitutiven Elemente, die in unserem Leben sein müssen als Christen, damit wir nicht vom Glauben abdriften. Wir müssen dem Herrn gehorsam sein, täglichen Umgang haben mit seinem heiligen Wort, beten, die Gemeinschaft mit den Geschwistern pflegen und das heilige Abendmahl feiern zur Erinnerung an das Leiden und Sterben unseres Herrn. Wenn wir diese 5 Punkte ausleben, wird die Welt uns nicht zu Fall bringen. Wir werden eine Art, ja, man könnte sagen, Immunisierung gegen die Sünde in uns haben. Ich komme zum Schluss. Die Gratwanderung zwischen Anpassung und Absonderung muss nicht bei jedem Christen gleich aussehen. Es gibt sogenannte Mitteldinge, nennt man sie in der Theologie Adiaphora, die ein Christ mit weiterem Gewissen ohne Probleme praktizieren kann, während ein Christ mit engerem Gewissen sie ablehnt. Im Neuen Testament wird einmal von dem Fleischessen gesprochen. Und da sagt Paulus, es gibt Christen, die haben ein engeres Gewissen, die sind Vegetarier, die können kein Fleisch essen, aus bestimmten Gründen. Und dann gibt es andere Christen, die haben ein weiteres Gewissen, die haben kein Problem, Fleisch zu essen. Da muss einer den anderen achten und respektieren. Da kann man nicht sagen, Vegetarier sein ist die Wahrheit oder Fleisch essen ist die Wahrheit. Beides ist okay, beides ist möglich. Es ist keine Sünde, weder das eine noch das andere. Da muss man nach seiner Gewissensüberzeugung, nach seiner Erkenntnis leben. Ähnlich ist das beim Fernsehen gucken. Das Fernsehen ist zwar großenteils schlecht. Wir privat haben auch kein Fernsehen. Von Anfang an haben wir keins gehabt, weil wir wissen, im Fernsehen läuft viel Schund. Und wir wollten unseren Kindern das auch ersparen und deswegen haben wir uns geeinigt, kein Fernsehen. Wir hatten ein Gerät und hatten Videos oder DVDs, ausgewählte Programme oder ausgewählte Filme, die wir den Kindern gezeigt haben, weil wir ihnen einfach den Schund nicht zumuten wollten und wir uns auch selbst unsere Seelen nicht verderben wollten durch den Nonsens, der im Fernsehen läuft. Aber es ist nicht alles Nonsens, was im Fernsehen läuft. Es gibt auch vernünftige Sendungen, die man sich angucken kann. Und so gibt es Christen, die haben kein Problem, Fernsehen zu gucken. Die sind auch stark genug, bei schlechten Sendungen auszuschalten. Die können dann Fernsehen gucken. Es gibt aber andere Christen, die haben eine Schwäche fürs Fernsehen. Die finden den Ausknopf nicht. Und wenn der Fernseher erstmal an ist, dann gucken die den ganzen Abend und gucken manchmal auch schlechte Filme. Für solche Christen taugt der Fernsehapparat nichts. Die sollten ihn meiden. Die sollten ihn rausschmeißen, damit sie nicht zur Sünde verführt werden. Das ist auch ein Mittelding. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Andere Beispiele habe ich hier genannt mit Kino, Theaterbesuchen und Ähnliches. Hier müssen wir lernen, einander zu respektieren. Und der Christ mit weiterem Gewissen muss zugleich darauf achten, dass er nicht in Sünde gerät und muss wissen, wann er ausschalten muss. Das ist eine Lehre des Neuen Testamentes, Römer 14. Wer es nochmal nachlesen will, kann es gerne nachlesen, wo Paulus über diese Zusammenhänge spricht und sagt, nehmt einander an, akzeptiert euch so, wie ihr seid. Der eine hat ein engeres Gewissen, der andere ein weiteres Gewissen. Respektiert das und richtet nicht einer den anderen. Doch von Orten, wo die Sünde dominiert, wie etwa Disco, Spielhölle, Casino, Bordell und so weiter, soll sich ein Christ auf jeden Fall fernhalten. Es sei denn, Gott gibt den ausdrücklichen Auftrag, dorthin zu gehen. Das passiert nur ganz selten und nur ganz bestimmten Personen gibt er diesen Auftrag. Die Regel ist, fernhalten von allen Orten, wo die Sünde regiert. Denn nicht wir sind so stark, dass wir an diesen Orten die Sünde überwinden, sondern im Gegenteil, die Gefahr ist groß, dass wir von der Sünde in den Sumpf hineingezogen werden. Nur dann dürfen wir hingehen, wenn wir diesen Auftrag haben, allerdings nur zu Missionszwecken und nicht zum Vergnügen. Ich möchte schließen mit dem Römerbrief, dem wichtigsten Brief im Neuen Testament, und möchte zwei Verse vorlesen aus Kapitel 12. Römer Kapitel 12, wo der Apostel Paulus sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist, und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Als Christen sollen wir uns dieser Welt nicht gleichstellen, sondern wir sollen verwandelt werden. Wir sollen Christus ähnlich werden. Wir sollen in der Heiligung leben und den Willen Jesu Christi tun, im Alltag. Heute, am Sonntag, genauso wie morgen am Montag. Jesus sendet uns aus als Licht und Salz. Liebe Geschwister, lasst uns dies mitnehmen, dass wir in der neuen Woche Licht und Salz sind. In unseren Familien, vor unseren Kindern, vor den Nachbarn, vor den Arbeitskollegen. Lasst uns ein alternatives Leben leben. Ein Leben nach den Geboten Gottes. Damit tun wir uns etwas Gutes, damit tun wir unseren Mitmenschen etwas Gutes und damit verherrlichen und ehren wir unseren Herrn Jesus Christus. Amen.